Letzte Worte. Wir messen ihnen besondere Bedeutung bei. Wenn nicht mehr viel Zeit bleibt, wenn noch so vieles andere zu sagen wäre, wenn jeder Moment auf einmal kostbar ist, dann werden letzte Worte ganz besonders wichtig. Sie bleiben uns im Gedächtnis. Wirklich? Heute Morgen soll es um letzte Worte gehen, letzte Worte von Jesus. Der Evangelist Lukas hat sie aufgezeichnet für uns im zweiten Teil seines Berichts an einen gewissen Theophilus. Ich lese uns den Predigttext aus Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 11. Wohl der klassische Text zum heutigen Feiertag Himmelfahrt. Apostelgeschichte 1. Wer seine Bibel dabei hat, ist herzlich eingeladen mitzulesen. Den ersten Bericht, damit ist das Lukas-Evangelium gemeint, den ersten Bericht habe ich über alles angefertigt, mein lieber Theophilus, was Jesus zu tun und zu lehren begann, bis zu dem Tag, an dem er hinaufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist Anweisungen erteilt hatte. Ihnen zeigte er sich selbst als Lebendiger, nachdem er gelitten hatte, mit vielen überzeugenden Beweisen, indem er ihnen über einen Zeitraum von 40 Tagen sichtbar wurde und von den Dingen redete, die das Reich Gottes betreffen. Und während er mit ihnen zusammen war oder aß, befahl er ihnen, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Diejenigen also, die versammelt waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du zu dieser Zeit das Königreich für Israel wieder her? Da sagte er zu ihnen, es ist nicht eure Aufgabe, Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in eigener Vollmacht bestimmt hat. Doch ihr werdet Kraft erhalten, sobald der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und nachdem er diese Dinge gesagt hatte, während sie zusahen, wurde er hinaufgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und wie sie so in den Himmel starrten, während er ging, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und die sagten, Männer von Galiläa, was steht ihr hier herum und schaut in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch in den Himmel hinaufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt gehen sehen. Ich möchte beten. Lieber Herr, wir vertrauen darauf, dass der Evangelist Lukas diese Ereignisse so aufgeschrieben hat für uns, wie sie tatsächlich auch sich ereignet haben. Danke dafür, dass uns dein Wort erhalten ist und wir darin lesen und stöbern können und erfahren können, wer du bist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns dein Wort öffnest, uns erschließt, was du uns sagen willst und dass du uns herausforderst an dem Punkt, wo wir gerade stehen. Amen. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie kommt es eigentlich, dass Muslime, dass Juden und dass Christen so vieles gemeinsam haben, so vieles gleiche glauben, außer dem einen, dem vielleicht wichtigsten, nämlich die Anbetung von Jesus als Herrn und Gott. Warum sehen Muslime und Juden unseren Herrn Jesus Christus nicht in derselben Weise, wie wir ihn sehen, nämlich als den einzigartigen und einmaligen Sohn Gottes? Dafür gibt es sicher verschiedene Gründe, aber der wahrscheinlich wichtigste ist, dass Jesus aus jüdischer und aus muslimischer Sicht ein Verlierer, ein Loser ist. Aus jüdischer Sicht besteht das Problem darin, dass wir Christen sagen, Jesus ist der Messias, der Gesalbte. Nichts anderes bedeutet ja das Wort Christus. Hebräisch Messias, griechisch Christos, zu Deutsch Gesalbter. Obwohl die verschiedenen Formen und Splittergruppen des Judentums in Palästina des ersten Jahrhunderts eigentlich ganz unterschiedliche Vorstellungen von dem Messias hatten, wer er sei und wann er kommen würde, so waren sie doch von zwei Dingen überzeugt. Zwei Dinge gehörten auf jeden Fall zur Arbeitsplatzbeschreibung des Messias. Zum einen die verhassten Römer loszuwerden und zum zweiten das Königreich Davids wieder dem Königreich Davids wieder zu neuer Stärke zu verhelfen. Also Israel von seinen Besatzern zu befreien und ein ewiges Königreich von Frieden und Wohlstand in Israel zu schaffen. Und daran gemessen hat dieser Jesus von Nazareth auf ganzer Linie versagt. Nicht nur hat er nichts gegen die Römer unternommen, nein, er ist sogar von den Römern gekreuzigt worden. Kein Führungsanspruch, kein Königreich, total versagt. Judas Iskariot hat das gerade noch rechtzeitig erkannt und sich aus dem Staub gemacht und sein Spezialwissen, was er hatte, noch sich versilbern lassen. Also, so schließt man, kann Jesus nicht der Messias sein. Und so wird er von den Juden bis heute auch nicht gesehen. Aus muslimischer Sicht ist das Problem etwas anders gelagert. Im Islam ist Jesus auch ein Prophet Gottes. Das wissen vielleicht manche nicht. Jesus kommt tatsächlich auch im Koran vor. Dort wird er Isa al-Masih genannt, was so viel heißt wie Jesus der Messias. Aber was macht der Islam mit dem Kreuz? Sie lassen es einfach weg. Muslime denken, dass Christen das Ende von Jesus falsch verstanden haben und sich in diese Idee von einer Kreuzigung verrannt haben. Das Problem ist, Propheten verlieren einfach nicht, sie gewinnen. Mohammed selbst hatte einen ziemlich holprigen Start, aber als er seine Anhänger in Medina versammelte und gegen Mekka marschierte, da war es der Anfang eines langen Siegeszuges. Der Rest ist eine große Erfolgsgeschichte. Größtenteils zumindest. Denn zum Beispiel auch der Untergang des Ottomanischen Reiches zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das in diesen Tagen ja als die 100 Jahre Völkermord an den Armeniern gedacht wurde, ja auch Teil dieser Geschichte ist, der war Anfang des 20. Jahrhunderts ein ziemlicher Schock für die muslimische Welt. Tatsächlich haben Osama bin Laden und viele andere immer wieder darauf Bezug genommen und gesagt, das kann nicht sein. Propheten gewinnen, muslimische Reiche gewinnen. Gott ist auf ihrer Seite und deshalb ist ihnen der Erfolg garantiert. Und so muss es also auch mit Jesus gewesen sein, wenn er ein Prophet war. Jesus war genauso erfolgreich und deshalb wurde er nicht gekreuzigt. Wahrscheinlich wurde das Kreuz von Simon von Kyrene oder einem anderen übernommen und er an seiner Stelle gekreuzigt. Und so lesen wir im Koran, sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Jesus konnte entkommen, hat geheiratet, Kinder bekommen und ein schönes Leben geführt. Nicht ganz so, wie sich das Dan Brown vorgestellt hat, aber doch so ähnlich. Jesus war ein erfolgreicher Prophet. Die Juden auf der einen Seite sagen also, Jesus ist ein Versager, weil er gekreuzigt wurde. Und die Muslime sagen, Jesus ist kein Versager, also wurde er auch nicht gekreuzigt. Und wir Christen sagen, Jesus ist alles andere ein Versager, obwohl er gekreuzigt wurde. Oder vielleicht sogar gerade, weil er gekreuzigt wurde. Die Geschichte von Jesus ist eigentlich so die ultimative Geschichte vom hässlichen Entlein. Die Geschichte beginnt auf einer ganz hohen Ebene. Jesus, der ist der ewige Sohn Gottes, beteiligt an der Schöpfung dieser und aller anderen Welten, die es gibt. Er ist Gott, der einzige Gott. Und genau dieser Jesus, der kommt herunter, 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 immer weiter herunter und wird Mensch. Unvorstellbar. Nein, er wird nicht nur Mensch, er wird ein Baby. Ein hilfloses Baby. Ein Arbeiterkind. In einer ziemlich trostlosen Gegend, für die selbst seine Landsleute nicht viel übrig hatten. Jesus wächst auf und er wird Zimmermann. Ja, ein ehrbarer Beruf. Und dann schlägt er eine zweite Karriere als Rabbi ein. Und da bekommt er schon bald Ärger mit den Obrigkeiten. Und als sich die herrschenden Eliten keinen anderen Ausweg mehr wissen, wird er wie eine lästige Fliege platt gemacht. Er wird gekreuzigt, wie man das halt so damals gemacht hat, mit Leuten, die lästig wurden. Jesus ist so weit unten, wie man nur unten sein kann. Er ist tot. Und es ist noch schlimmer als das. Denn Jesus ist keinen ehrenhaften Tod gestorben, sondern einen unehrenhaften. Jesus wurde auf der Müllhalde vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Jerusalem, das ist nämlich eine relativ kleine Stadt auf einem kleinen Berg. Da gibt es wenig Platz und wenig Erde. Und damals gab es auch noch keine Wertstoffhöfe und ähnliches. Da ging man einfach draußen vor die Stadt und hat seinen Müll den Berg runtergeschüttet. Und dieser Müll, der landet dann im Tal von Hinnom, von dem wir das Wort Gehenna bekommen, das Wort, das wir typischerweise mit Hölle übersetzen. Dort ist der Müllberg und der Schwel, der brennt so vor sich hin. Und an diesem Ort, direkt über dem Tal, da wird er gekreuzigt, vor den Toren der Stadt, dort, wo man seinen Müll hinbringt, an einem Ort, der Schädelstätte genannt wird. Jesus ist ganz unten und ganz abgeschrieben. Und wenn die Geschichte dort enden würde, dann hätten unsere jüdischen Freunde recht und wir hätten uns geirrt, und zwar so richtig. Wenn Jesus tot geblieben wäre, dann wäre Jesus tatsächlich ein Verlierer gewesen. Aber er bleibt eben nicht tot. Er wird von den Toten auferweckt. Lukas betont das in seinem Bericht. Ihnen zeigte er sich als der Lebendige, nachdem er gelitten hatte, mit vielen überzeugenden Beweisen, nicht nur ausgedacht, indem er ihnen über einen Zeitraum von 40 Tagen sichtbar wurde. Und dann, am Ende dieser 40 Tage, steht er mit seinen Jüngern auf dem Ölberg vor der Stadt Jerusalem. Und dort gibt er ihnen noch ein paar letzte Anweisungen und steigt dann zum Himmel auf. Nun ist der Himmel in vielen Religionen der Ort, wo der oberste Gott lebt. Der Gott im Himmel, das ist der Gott aller Götter oder sogar der einzige Gott überhaupt. Er ist in den Himmeln. Und genau dorthin fährt Jesus auf. Jesus fährt an den Ort auf, wo Götter wohnen, wo der Gott der Götter wohnt. Und dort wird ihm Macht und Ehre und Herrlichkeit verliehen. Wir haben das gerade in diesem Bericht aus Daniel 7 gehört, der so etwas obskur ist. Wer mag, kann ja heute Nachmittag nochmal das gesamte Kapitel lesen. Das ist schon etwas merkwürdig und die meisten würden wahrscheinlich nicht an Himmelfahrt denken bei diesem Text. Aber genau darum geht es. Der Menschensohn fährt auf und erscheint vor dem Vater. Und für das, was er getan hat, wird er belohnt, reichlich belohnt. Und er bekommt einen Ehrenplatz auf dem Thron Gottes. Eben ist Jesus noch ganz unten auf dem Müllhaufen gekreuzigt. Und kurze Zeit später ist er ganz oben, so hoch, wie man gar nicht anders sein kann, in der Zentrale, in der Schaltzentrale des Universums. Dass Jesus in den Himmel auffährt, ist eben genau dieses Zeichen, dass Jesus die Herrschaft übernommen hat. So weit, so gut. Die Sache hat nur einen klitzekleinen astronomischen Haken. Wenn Jesus auferstanden ist und vorher Mensch geworden ist und dann auferstanden ist und dann plötzlich in den Himmel aufsteigt, ja, wo fährt er da eigentlich hin? Wie hoch steigt er auf? Für manche Leute ist das ein großes Problem und auch der Grund dafür, warum sie die Himmelfahrt auch in Abrede stellen und sagen, das ist gar nicht passiert. Denn wo soll Jesus jetzt sein? Wie weit fährt er da auf? Wenn wir glauben, dass diese Dinge sich wirklich ereignet haben und dass Jesus wirklich Mensch, ein Mensch aus Fleisch und Blut war und dass Jesus wirklich zur Rechten Gottes sitzt, was ist damit Jesus passiert und was heißt das, in den Himmel gekommen zu sein? Zu diesem Zweck enthält der Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, ein wichtiges Detail. Denn was passiert mit Jesus, als er weit genug hinaufgestiegen ist? Was passiert da? Es erscheint eine Wolke. Wie praktisch, eine Wolke. Gott versteht, wie man Spezialeffekte wirkungsvoll einsetzt. Eine Wolke nimmt ihn aus ihrem Blick. Und irgendetwas passiert da mit Jesus, während die Wolke ihn verdeckt. Ich habe keine richtige Wissenschaft studiert, nur Informatik. aber ich schaue gerne Science-Fiction-Filme. Das ist, denke ich, so gut wie dasselbe. Ich denke, dass Jesus, wenn er aufsteigt, dann nicht irgendwo am Mond vorbeirast und am Jupiter und irgendwo in den Galaxien verschwindet, sondern dass während ihn die Wolke verdeckt und ihn den Blicken der Jünger entzieht, er in eine andere Dimension übergeht. So wie er auferstanden ist und aus dem Grab herausgekommen ist, während der Stein noch vor dem Grab lag. Und so wie er den Jüngern erschienen ist, während die Türen und die Fenster verrammelt waren. Ich glaube, genauso ist Jesus auch verschwunden und zu Gott dem Vater gelangt, während ihn die Wolke verdeckt hat. Jesus war das in seinem neuen Auferstehungsleib einfach möglich, so die Dimensionen zu wechseln. Aber die Jünger, die sind fasziniert von dem, was sie da sehen, und sie starren in den Himmel. Wow, was passiert da denn? Und wie aus dem Nichts erscheinen zwei Gestalten, in weiß gekleidet, und sie sagen: Männer von Galiläa, was steht ihr hier herum und starrt in den Himmel? Weil es cool ist. Nein, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Die Show ist zu Ende, es ist Zeit weiterzugehen. Dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen wurde, der wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr in den Himmel habt gehen sehen. Er kommt wieder, versprochen. Nicht gleich, nicht morgen, nicht in einem Jahr, aber er wird wiederkommen, versprochen. Aber in der Zwischenzeit gibt es etwas zu tun. Und er hat euch gesagt, was zu tun ist. Jesus hatte ihnen gesagt, nach Jerusalem zurückzukehren und dort auf die Verheißung des Vaters zu warten, auf den Heiligen Geist zu warten. Und dann, wenn der Heilige Geist gekommen ist, so sagt Jesus, werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Zeugen bis ans Ende der Erde. Das ist ein weltweiter Missionsauftrag, den Jesus seinen Jüngern da auf den Weg gibt. Und dafür werden sie Kraft benötigen, viel Kraft. Kraft von oben, Kraft von Gott. Manchen Christen ist das Gerede von Kraft und Vollmacht vielleicht unheimlich, sogar verpönt. Macht dient in vielen Bereichen dazu, andere Menschen zu unterdrücken und in Schach zu halten, sie für eigene Ziele und Ideologien einzuspannen oder für eigene Zwecke auszunutzen. Christen sollen doch rücksichtsvoll sein und sanftmütig, sich für andere einsetzen und aufopfern. Und das stimmt auch. Christen sollen das tun. Christen sollen rücksichtsvoll und sanftmütig sein. Sie sollen sich für andere einsetzen und aufopfern. Aber so sollen wir nicht sein, weil wir sonst nichts zu melden hätten, weil wir schwach und kraftlos sind, sondern gerade weil wir Kraft haben, weil wir Kraft von Gott haben, so zu sein, wenn alle anderen sagen, was für ein Loser, was für ein Schwächling, was macht der denn da? In Johannes 10 spricht Jesus von sich selbst als dem guten Hirten und sagt dann, der gute Hirte legt sein Leben hin für die Schafe. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lege es von mir selbst aus hin. Ich habe Vollmacht, es hinzulegen, und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. So ein Spruch, den kennt man vielleicht von Clint Eastwood oder Bruce Willis aus irgendwelchen Actionfilmen, aber aus dem Mund von Jesus klingt er doch etwas merkwürdig. Ich habe Vollmacht, es hinzulegen, und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Jesus sagt ganz klar, er ist nicht das Opfer eines Justizirrtums, auch wenn es so aussieht. Ja, da gibt's eine falsche Anklage mit falschen Zeugen, aber Jesus ist letzten Endes nicht das Opfer. Jesus ist kein Loser, kein Verlierer. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lege es von mir selbst aus hin. Ich habe die Vollmacht dazu. Ich habe die Kraft dazu. Ich bestimme, was passiert. Ich bin Gott. Ich bin Herr und ich tue, was ich tun will. Nichts anderes bedeutet, dass Gott, dass Jesus allmächtig ist, dass Gott souverän ist. Er entscheidet und er handelt. Er kann entscheiden und er kann handeln. Nichts ist ihm unmöglich. Und er will nichts Geringeres als die Welt retten. Gott will, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er will, dass die Jünger, dass wir ihm dabei behilflich sind. Ihr werdet Kraft erhalten und ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus stattet die Jünger, Jesus stattet uns mit derselben Kraft aus, die er hatte, um an demselben Projekt mitzuarbeiten, das er begonnen hat. Seit dem Tag, an dem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, seit der ersten Himmelfahrt, damals war es natürlich noch kein Feiertag, kam ja etwas überraschend, aber seit dem ersten Himmelfahrt ist das unser Auftrag. Ihr werdet meine Zeugen sein. Die Jünger verstehen immer noch nicht. Sie fragen Jesus: Herr, stellst du zu dieser Zeit jetzt endlich das Königreich für Israel wieder her? Und Jesus sagt: Nein, nein, nein. Ihr denkt in viel zu kleinen Kategorien. Hier geht es nicht darum, irgendeine autoritäre Regierung zu stürzen. Ich will nicht nur Israel zurückhaben. Ich will die ganze Welt zurückhaben. Jeden einzelnen Menschen. Dies ist eine groß angelegte, eine weltweite, eine globale Rettungsaktion. Und ihr seid die Rettungssanitäter. Dafür sollt ihr meine Zeugen sein. Ja, auch in Jerusalem, ja, auch in Judäa und Samaria, aber letztlich bis ans Ende der Welt. Das ist eine Mammutaufgabe. Nicht nur, weil sie die ganze Welt umspannt, wahrscheinlich das erste multinationale, globale Projekt, das es gab. Ah, nee, es gab noch eins davor. Wer wissen will, welches, darf mich nachher fragen. Also das zweite weltweite Projekt, weil es die ganze Welt umspannt und nicht nur, weil es Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja, wie wir jetzt wissen, sogar Jahrtausende dauert, sondern auch, weil es der härteste Job der Welt ist. Wenn deutsche Marineschiffe in diesen Tagen durch das Mittelmeer kreuzen und Schiffbrüche aufgreifen, dann ist den Geretteten sonnenklar, dass sie in Seenot sind. Und ihnen ist sonnenklar, wohin sie wollen. Sie haben den Notruf bereits abgesetzt. Bei der Rettungsaktion, mit der Jesus uns beauftragt, ist das anders. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wohin sie wollen, geschweige denn, dass sie Schiffbruch erlitten haben. Und gerettet wollen sie meistens auch nicht. Ein Zeuge für Jesus sein, das bedeutet, von der eigenen Lebensreise und vom eigenen Schiffbruch zu erzählen. Und dann von dem Kapitän zu schwärmen, der auf seinem Rettungsschiff uns in seine Arme geschlossen hat. Und er hat dann keinen so einen weißen Kittel an, wie man das meistens in den Nachrichten jetzt sieht, sondern er kommt mit seinem besten Gewand auf uns zugerannt und nimmt uns in die Arme. Leben, das ist wohl das erstaunlichste Phänomen des Universums. Und Gott gibt uns den Auftrag, dir und mir, den Menschen, mit denen wir zu tun haben tagtäglich, den Menschen in unserem Umfeld, genau dieses Leben zu schenken. Gott beauftragt uns, Zeugen zu sein für ihn und den Menschen an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, Leben zu schenken. Was für eine verantwortungsvolle und herausragende, was für eine großartige Aufgabe. Und genau dazu benötigen wir den Heiligen Geist, denn wie der Apostel Johannes richtig bemerkt, ist es der Geist und nur der Geist, der lebendig macht. Wir können Menschen nicht zur Umkehr bewegen. Das kann nur einer, nämlich Gott selbst. Aber wir sollen mit ihm in das Rettungsboot steigen und mit ihm nach den Schiffbrüchigen Ausschau halten. Vor vielen, vielen Jahren habe ich eine Geschichte gehört, die ich an dieser Stelle weitergeben möchte. Vielleicht kennt sie der ein oder andere. Sie ist, wie gesagt, schon viele Jahre alt. Aber ich finde sie immer noch passend. An einer gefährlichen Küste, die schon vielen Schiffen zum Verhängnis geworden war, befand sich eine kleine, armselige Rettungsstation. Sie war nicht mehr als eine Hütte. Und dazu gehörte nur ein einziges Boot. Einige Freiwillige versahen unentwegt ihren Wachtdienst und wagten sich Tag wie nachts ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben hinaus, um Schiffbrüchige zu bergen. Dank diesem kleinen Stützpunkt wurden viele Menschen gerettet, so dass er bald überall bekannt wurde. Manche der Geretteten und andere aus der Umgebung bauten nun die Station zu einem komfortablen Hotel aus, das gerne besucht wurde. Überall an den Wänden hingen tolle Ölgemälde, die verwegene Rettungsfahrten zeigten. Aber es wurde immer schwieriger, Männer und Frauen für den aktuellen Rettungsdienst zu gewinnen. Alle wollten sich der heldenhaften Väter rühmen, dabei aber behaglich am Kamin bei einer guten Flasche Wein sitzen. Ist es dem Christentum nicht ähnlich ergangen? Erst war es klein und verachtet. Aber es hat vielen Menschen zum ewigen Leben verholfen. Dann wuchs sein Ansehen und nicht nur wagemutige Retter gehörten dazu, sondern immer mehr Genießer und fantasievolle Schwätzer. Viele lachen heute sogar über den Rettungseifer früher Generationen und finden deren Ansichten überspannt und überzogen. Derweilen zerschellen viele Schiffe und niemand kümmert sich um die Ertrinkenden. Zum Glück hat Gott an vielen Orten erneut Leuten die Augen für die Not der Menschen geöffnet, sodass sie aktiv geworden sind und neue Rettungsstationen gebaut haben. Um der Schiffbrüchigen willen wollen wir hoffen, dass man dort nicht genauso einschläft, wie eingangs geschildert. Lukas ist ein sorgfältiger Historiker, darüber sind sich die Fachleute einig. Aber er ist auch ein hervorragender Erzähler. Er stellt den Bericht von der Himmelfahrt Jesu nicht ans Ende seines Evangeliums, dem Lukas-Evangelium, sondern an den Anfang der Apostelgeschichte. Es ist der Startschuss für die vielen tollen Ereignisse, für die vielen tollen Erlebnisse der Apostel, die danach passieren. Und so bildet die Himmelfahrt Jesus den Startschuss für eine weltweite Bewegung, die sich von Jerusalem in den Kapitel 1 bis 7 über die Grenzen Judäas und Samarias hinaus, Kapitel 8 bis 12, bis an den letzten Winkel der Erde ausgeweitet hat, Kapitel 13 bis heute. Weniger als 2 Jahrhunderte nach der Himmelfahrt Jesu schrieb Tertullian, seines Zeichens Rechtsanwalt und einer der bedeutendsten frühen Kirchenväter, folgende Worte: Uns gibt es noch nicht lange, aber wir haben jeden Ort unter euch in Beschlag genommen. Städte, Inseln, Festungen, Siedlungen, Marktplätze, Feldlager, ganze Völker, Vereine, Paläste, den Senat und das Forum. Wir haben euch nichts überlassen, außer den Tempeln eurer Götter. Ihr werdet Kraft erhalten und ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Zusage und diesen Auftrag gibt Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg. Und die Jünger haben ihn sehr ernst genommen, weil sie wussten, Jesus ist kein Loser, Jesus ist kein Verlierer. Letzte Worte. Wir messen ihnen besondere Bedeutung bei, wenn nicht viel Zeit bleibt, wenn noch so vieles zu sagen wäre. Wenn jeder Moment kostbar ist, dann werden letzte Worte besonders wichtig. Sie bleiben uns im Gedächtnis. Wirklich?